Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wie entwickelt sich eine Revolution, in dem ein politischer Veränderungsprozess mit vielen, vielen Beteiligten aus dem Ruder läuft? Oder in dem Revolutionäre sich einen Termin setzen und den quasi bürokratisch abarbeiten? Heute Umsturz. Beim Untergang des Deutschen Kaiserreichs vermengen sich beide Varianten miteinander. Und wie das geschehen ist, weiß am besten der Historiker Lothar Machtan. Von ihm stammt das Buch Kaisersturz, Vorbild auch für das gleichnamige ZDF-Dokudrama letzte Woche. Und er ist nun im Studio, um eine ziemlich komplexe historische Gemengelage zu erläutern. Guten Tag, Herr Machtan.
Guten Tag.
Am 10. August 1918 hatte Kaiser Wilhelm die Einsicht, dass der Krieg verloren sei. Warum hat er nicht einfach den Waffenstillstand verkündigt und abgedankt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und es war in der Tat so, dass er starke Tendenzen entwickelt hat zu resignieren. Und es wäre im Nachhinein betrachtet eigentlich auch das Vernünftigste gewesen, was er hätte tun können. Aber er lebte ja in einer Blase und seine Entourage, nicht zuletzt auch seine Gattin, die Kaiserin Auguste, hat ihn massiv davon abgehalten, auf seine Thronrechte zu verzichten. Sie haben ihn gleichsam psychisch wieder aufgebaut und so hat er dann aus diesem Loch herausgefunden und sich wieder als wehrhafter Monarch, als Staatsoberhaupt geriert, der in der Lage sei, dieses Reich bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen.
Sie haben ein schönes Wort da. Sie schreiben, er ist umgeben von Ohrenbläsern.
Ja, das ist also ein Kennzeichen dieser Entourage, die natürlich Wilhelm professionell, kann man schon fast sagen, in seiner subjektiven Wahrheit bestärkt. Das ist ihre Aufgabe. Aber das ist eine subjektive Wahrheit, die wenig mit der Wirklichkeit um ihn herum, politisch wie auch gesellschaftlich wie auch militärisch, zu tun hat. Aber das ist die Funktion einer Entourage.
Dann habe ich gesagt, die Lage ist sehr komplex. Sie ist so komplex, dass wir sie hier in 8-9 Minuten nicht schildern können. Interessant an Ihrem Buch, das sehr differenziert ist und mir wirklich gezeigt hat, wie so eine schwierige Gemengelage sich entwickelt über 2-3 Monate, dass doch die Personen bei Ihnen sehr stark im Vordergrund stehen, bis hin zu Ihrem Drogengenuss, zu Ihren Krankheiten, Ihren psychischen Zusammenbrüchen. Machen doch Personengeschichte?
Nein, natürlich machen nicht Personen losgelöst von Strukturen Geschichte. Ich würde ja meine Wissenschaft verraten, wenn ich diese These in den Raum stellen würde. Aber es ist eben einfach interessant, dass man dieses komplexe Geschehen sozusagen idealtypisch herunterbrechen kann auf den Horizont, auf die Handlungsebene von maßgeblichen Entscheidungsträgern. Und da war mein Zugriff, das deutsche Kaiserpaar zu nehmen, die letzte zivile Reichsregierung unter Max von Baden und eben den sozialdemokratischen Parteiführer Friedrich Ebert. Und das hat wunderbar funktioniert, weil anhand der Agenda dieser Leute, anhand des Miteinanderagierens, aber auch des Gegeneinanderintrigierens konnte man sehr schön zeigen, wie diese Entscheidungsprozesse im Vorfeld des 9. November abgelaufen sind. Und man muss ja immer dazu denken, niemand von diesen Beteiligten hat auch nur im Ansatz geahnt, was da am 9. November auf sie zukommen würde. Und die Entscheidung war in vieler Hinsicht offen. Sie hätten auch anders entscheiden können, auch eine Transformation des Kaiserreichs versuchen können, die vielleicht dann zu ganz anderen politischen Verhältnissen geführt hätte.
Da schreiben Sie über Ebert einen Satz, der hat mir wirklich zu denken gegeben. Sie schreiben, Ebert besaß die seltene Gabe, sich auch auf Situationen einstellen zu können, die er nicht verstand.
Ja, genau das passiert, wenn man so will, am 9. November bis Mittag des 9. November geht Ebert davon aus, dass sein Pakt mit Max von Baden aufgehen würde, dass also Max von Baden als Ersatzkaiser diesen unsäglichen Wilhelm II ablösen würde, dass er zum Reichskanzler ernannt würde und dass man dann dieses Modell auch realisieren kann, was ihm vorgeschwebt hat, nämlich eine parlamentarische Monarchie. Dieser Plan geht dann Kopp heißt da, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, zum einen dadurch, dass eben dieser Volksaufstand eine Dimension gewinnt, die Ebert nicht antizipiert hat, dass die USPD, dass die revolutionären Obleute, dass auch der Spartakus einen nennenswerten Einfluss gewinnt auf diese Bewegung und er nicht mehr Herr der Dinge ist. Er kann sozusagen die Revolution nicht kanalisieren. Auf der anderen Seite läuft ihm sein Bündnispartner weg, nämlich Max von Baden, der eben durch Wilhelm II. Gezwungen wird, auf diesen Plan zu verzichten. Und in diesem Augenblick ist Ebert, so würde ich das mal sagen, innerhalb von 10 Minuten vom Vernunftmonarchisten zum Republikaner geworden. Und das ist so einer von diesen magischen Momenten, auf die aber Ebert, wenn man so will, von seinem politischen Grundverständnis sehr eingestellt war. Und deswegen ist das, was uns Historiker dann wahnsinnig wundert, wie kann sowas passieren, dass jemand vom Monarchisten sozusagen zum Republikaner mutiert, dass das geschehen kann und auch erfolgreich geschehen kann.
Jetzt haben Sie vor ein paar Monaten so einen kleinen Historikerstreit hervorgerufen, indem Sie gesagt haben, diese Ausrufung, diese Fensterrede von Scheidemann, die hat es gar nicht gegeben.
Nein, das habe ich nicht gesagt, natürlich. Scheidemann hat am 9. November zwei Reden gehalten, übrigens vor dem Reichstag. Die eine war ungefähr um 12 Uhr mittags an den Stufen des Hauptportals. Da kam er gerade aus der Wilhelmstraße zurück mit der freudigen Nachricht. Kaiser hat abgedankt und der Regent hat vor, Ebert zum Reichskanzler zu ernennen. Und auch das Militär wird jetzt durch einen Beigeordneten der SPD kontrolliert, sodass man also auch nichts zu befürchten hat. Es gibt keinen Schießbefehl. Das war die erste Botschaft. Und da standen dann Leute, Genossen vor ihm, die hoch die Republik gerufen haben. Und da hat er sozusagen geechoht hoch die Republik. Das war die erste Rede. Die zweite Rede erfolgte dann 2 Stunden später um 14 Uhr. Da hatte sich aber die Situation vollkommen geändert. Ich habe es vorhin ja schon mal geschildert. Da lief die Sache aus dem Ruder und die SPD lief Gefahr, jetzt von der führenden Position innerhalb dieser Bewegung verdrängt zu werden. Da stellt sich Scheidemann nochmal auf den Balkon des Reichstages und versucht, den Leuten klarzumachen, dass es kein Zurück zur Monarchie gibt, sondern dass die Republik jetzt da ist und diese Republik lässt er hochrufen. Das war aber keine im heutigen Sinne staatsrechtlich legitime Republikerklärung, sondern das war eine Stimme an diesem 9. November unter vielen anderen Stimmen, die die Republik haben hochleben lassen. Und von daher ist wichtig zu wissen, dass später das als eine historische Manifestation aufgewertet worden ist durch Leute, die auch ein Interesse daran hatten. Zunächst ist dieser Redetext übrigens nur von den bürgerlichen Zeitungen veröffentlicht worden. Die sozialdemokratische Presse hat davon gar keine Notiz genommen. Und erst in den 20er Jahren wurde das dann gleichsam ikonisch. Und die zweite Entdeckung, die ich gemacht habe, ist, dass dieses berühmte Bild, was existiert von diesem Scheidemann-Akt auf der Balkonbrüstung an diesem Reichstagsbalkon, dass das eine Fotomontage ist und dass man das auch technisch nachweisen kann, dass es sich hier um eine Fotomontage handelt, die aber dann gleichsam als Ikone in die Geschichte der Revolution eingegangen ist, weil man gedacht hat, man muss sich an irgendwas Authentisches halten und was ist authentischer als ein Bild?
Revolutionen brauchen Bilder und Symbole. Geschichte braucht die auch Bilder, bildhafte Erzählungen. Ich habe es gesagt, es war ein großer ZDF-Fernsehfilm, ein Dokudrama letzte Woche zu sehen, auch selber Titel Kaisersturz. Ich habe erst Ihr Buch gelesen, dann den Film gesehen. Mich hat es beim Film trotz großartiger Schauspieler etwas geschaudert, weil es so einfach und geradlinig erzählt ist und ganz viele Informationen schlichtweg fehlen. Wie geht es Ihnen da als Historiker?
Naja, also die Vorgabe war, einen Unterhaltungsfilm zu machen, Primetime-Unterhaltungsfilm, das heißt für ein großes Publikum ohne jede Vorbildung oder einschlägige akademische historische Vorbildung. Da muss man Konzessionen machen, man muss sozusagen das komplexe Geschehen vereinfachen, man muss es emotionalisieren, man muss es dynamisieren. Das ist die Konzession, die man machen muss. Ich glaube im Nachhinein, ich habe ja auch an dem Drehbuch mitgeschrieben, ich glaube im Nachhinein, dass das, was wir erzählen, nicht Fiction ist, sondern es ist eine Inszenierung auf realhistorischem Wurzelgrund, wenn ich das mal so sagen darf, auf dokumentarischem Wurzelgrund. Und deswegen würde ich vorschlagen, nicht Buch gegen Film auszuspielen, sondern beide in gewisser Weise als Hervorbringung aus einer Wurzel zu betrachten.
Dann stehen jetzt 3,5 Millionen potenzielle Leser bei Ihnen in der Tür. Vielen Dank, Lothar Machtan. Wir sprachen über Kaisersturz, vom Scheitern der Macht im Herbst 1918. Erschien bei WBG Theiss, 352 Seiten, kosten 24 Euro.